You're listening to Radio Golf Show.
Good. Guten Tag, hallo, liebe Radiohörer. Und herzlich willkommen zum Masters Rap mit Michael F. Basche. Was für ein Turnier. Erstmal schönen guten Abend, Michael. Schön,
dass du da bist. Guten Abend.
Ja, so. Man hat sich ja, und du ja bestimmt auch, man tauscht sich mit vielen Leuten auf, wenn sowas läuft, über WhatsApp und was weiß ich alles möglich. Das Beste, was ich gehört habe, wenn Rory in Führung liegt, ist das so, als würde man Tiger als Taxifahrer engagieren.
Ja, den nächsten Witz kannst du ja direkt fortsetzen, dass nur Tiger Woods in der Driving-Statistik schlechter ist als Rory McIlroy beim Masters. Ja, da gibt's, das ist natürlich alles ein gefundenes Fressen für Witze. Lass mich erst sagen, dass ich dir sehr dankbar bin, dass wir diesen Recap erst heute Abend machen. Da konnte ich mich den ganzen Tag erholen von dem, was da zu unserer Zeit sich gestern Abend bis gestern Nacht abgespielt hat im Augusta National Golf Club. Du hast es eben im Vorgespräch schon gesagt. Man denkt, es geht nicht mehr und dann kommt der nächste Krimi daher, um so mal aus dem Stegreif zu reimen. Unfassbar. Du weißt immer noch nicht, ob das noch mal zu toppen ist und freust dich jetzt schon darauf, dass es nächstes Jahr wahrscheinlich schon wieder so ein Thriller wird.
Man denkt es ja jedes Jahr, wenn diese Geschichte vorbei ist. Denn besser kann es nicht werden und dann kommt sowas wie gestern. Aber ich denke, gestern war besonders interessant. Zuerst, weil Rory seinen sechsten Major gewonnen hat und mit Legenden wie Trevino und Sir Nick Faldo gleichgezogen hat. Ja. Das ist schon eine richtige Hausnummer. Ich meine, er wurde der sechste Spieler, der den Grand Slam gewonnen hat. Jetzt ist er der vierte Spieler, der Repeat in Augusta. Keiner hat dreimal hintereinander gewonnen. Der siebte Major, dann ist er dann mit Leuten wie Harry Vardon und Sam Snead und das ist unglaublich, was er leistet.
Und es kommt noch eins dazu. Er ist mit seinen sechs Majors der erfolgreichste Spieler, aktive Spieler. Tiger Woods rechnen wir jetzt mal nicht mit, weil der ist für mich nicht mehr aktiv, auch wenn er nicht offiziell zurückgetreten ist. Aber Rory McIlroy mit sechs Majors ist der in Sachen Major erfolgreichste aktive Spieler der Welt gerade. Also vorher war es mit Brooks Koepka zusammen mit fünf. Und jetzt ist er die Nummer eins in Sachen Majors als aktiver Spieler. Und das ist ja auch schon mal eine Hausnummer.
Ja, nur mal kurz in die Geschichtsbücher zu gucken. Als Jack Nicklaus 65 und 66 gewonnen hat, wurde 1967 hat er die Cut verpasst. Tiger hat ja, Faldo hat in 89 und 90 gewonnen, war dann geteilter Zwölfter, 91. Tiger hat in 2001 und 2002 gewonnen, war dann geteilter 15. in 2003. Da möchte ich gerne hin. Was Rory und Scottie Scheffler gestern gezeigt haben, ist, dass sie selbst solche Dinger gewinnen können, wenn sie nicht ihr bestes Zeug haben.
Absolut, ja.
Das bedeutet, dass wir, denke ich, noch viele Zweikämpfe zwischen den beiden haben. Denn wenn da jemand rein will, der muss vier Tage brillant spielen.
Auf jeden Fall. Das haben wir ja gestern oder haben wir bei diesem Masters auch wieder erlebt. Da war eine Menge brillanter Runden dabei, da war eine Menge brillanter Schläge dabei, aber in der Konstanz auf einem Top-Level und dabei letztlich immer noch, naja, wie du richtig sagst, nicht das A-Game zu haben, das können tatsächlich momentan meiner Meinung nach, da gebe ich dir völlig recht, nur Rory McIlroy und Scottie Scheffler. Die einzigen, die auch mit einem A- oder B-Plus-Game noch ein Major gewinnen können. Wir reden hier über ein Hasenpfeffer-Turnier in Fliesen an der Kachel. Da sind ja ganz andere Jungs unterwegs und da geht es auf dem Platz ganz anders zu, wobei der ja erstaunlicherweise gestern sehr weich war. Haben wir alle etwas anders erwartet. Scottie Scheffler vor allem auch. Ja, also das ist schon beeindruckend. Ja, ich habe es eben erst als Witz angedeutet. McIlroy hat, glaube ich, lange nicht mehr so schlecht abgeschlagen.
Ja.
So unpräzise, hat keine Fairways getroffen. Und kommt dann trotzdem als Sieger daraus. Ja. Also das ist schon beachtlich.
Ja, ich denke, du hast gesagt, der Platz hat gestern weich gespielt. Und ich denke, wir haben alle, und wir haben auch schon in unserem Preview darüber gesprochen, dass bei den Wettervorhersagen der Platz am Sonntag hart und schnell sein wird. Aber ich denke, auch wieder die Jungs in Augusta haben das, die Greens Crew hat das toll hingekriegt, die Greens
Absolut.
zu schnell zu machen. Denn wir haben ja genug Unfälle gesehen, die da passiert sind. Ich fand es interessant, wie Rory, ich meine, er war 12 unter nach 2 Runden und hat mit 12 unter gewonnen.
Genau, ja.
Ja, wer hätte das gedacht? Aber und man hat es gestern gesehen, nicht die niedrigen Scores früh am Tag, weil einfach kein Druck mehr war für die Jungs. Und dann, wenn es um die Wurst ging, dann jeder ist zusammengebrochen. Ich meine, Rory hat Cameron Young hat zuerst mit 2 Schlägen Vorsprung geführt. Dann hat Justin Rose mit 2 Schlägen Vorsprung geführt. Ich fand es unheimlich beeindruckend, wie Rory sich im Gegensatz zu Justin Rose davon nicht beeindrucken lassen hat und zurückgekommen ist. Er hat in einem Interview nach der zweiten Runde hat er gesagt, dass das Wichtige für ihn wäre, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dass das sein Fokus war. Und in Runde 3 hat er viele schlechte Entscheidungen getroffen.
Oh
Der
ja.
Chip auf 12, wo er hätte putten müssen, ich habe eine ganze Liste davon. Aber als Justin Rose gestern da sein Bogey, den schlechten Schlag auf der 11, der schlechte zweite Schlag auf der 12, auf der 11, der rechts weg war, wo ein Bogey gemacht hat, dann 12 und dann vielleicht der schlechteste Iron Shot der Woche auf 14, während Rory weitergemacht hat und auch kurze Putts verpasst hat, aber dann auf der 12 in der letzten Runde einen absolut brillanten Schlag hingelegt
Ja.
hat. War das der
Ja.
Schlag des Turniers für dich, für ihn?
Ich finde, das war der Schlag des Turniers. Er hat auch noch ein paar ganz gute Schläge gemacht. Ich fand diesen Putt um 90 Grad, den er da
Ja,
auf die Fahne
das Ding.
gelegt hat. Das war für mich auch ein absoluter Key-Moment, ein Schlüsselmoment. Du hast es gerade ja letztlich angedeutet. Wir reden über minus 12 nach 2 Tagen, über eine Rekordführung von 6 Schlägen. Wir reden über einen schlechten Samstag und gestern und haben wir wieder eins gelernt. Und du hast mich zwischendurch daran erinnert. Hat ja nicht nur Dottie Pepper gesagt, sondern auch viele andere, das Masters beginnt am Sonntagnachmittag auf der Second Nine.
Ja,
So, wer auf der Second Nine gut spielt, der gewinnt. Und wer
ja.
hat auf der Second Nine nicht gut gespielt? Justin Rose und Cameron Young.
Ja.
Und wer hat auf der Second Nine gut gespielt? Vergleichsweise Rory McIlroy und Scottie Scheffler.
Ja.
So, und ich möchte nicht sehen, was passiert wäre, wenn Scottie Scheffler den Putt auf der 17 verwandelt hätte, der irgendwie einen halben Zentimeter neben dem Loch liegen geblieben ist. Dann sähe die Nummer, hätte die Nummer auf der 18 für Rory McIlroy, wo der das Ding da völlig wegig da rechts in die Bäume haut, das hätte
Ja,
dann hätte das ganz anders ausgesehen. Ob er
aber
dann cool aus dem Bunker gekommen wäre, weiß ich nicht.
ich weiß nicht, wie er denn den Bunker gekriegt hat von da.
Ja,
Ein
ich habe den
riesen
auch
Hook.
nicht fliegen sehen, ich habe gar nichts gesehen.
Nee, also, und ich habe auch noch nie einen Drive da gesehen.
Aber er hat ihn ja gehuckt und er muss ihn übers Grün, also der Ball
In
ist
den linken Bunker.
um Grün aufgetitscht oder was auch immer, oder übers Grün gerollt und in den Bunker rein, ja.
Aber den ganzen Tag gestern kein einziger Birdie auf der 17, das schwerste Loch auf dem Platz.
Ja.
Und das, wenn ich zurückdenke an die vielen Masters, die ich gesehen habe, nicht, dass es ein Birdie-Hole war, aber es gab immer Birdies.
Ja.
Jack in 86, nicht, das war einfach nicht so ein schweres Loch. Und auf einmal ist das Ding, was weiß ich, 475 Yards oder sowas, 450 Yards, spielt einen halben Schlag über Par. Keine Birdies, keine Eagles natürlich, 17 Bogies und 3 Doubles.
Ja.
Nicht out of nowhere. Aber auch, wie wir schon in unserer Vorschau gesagt hatten, 4 und 5 haben extrem schwierig gespielt
Total.
über das ganze Turnier. Wie hat der Platz und der Zustand des Platzes, also dass es nicht so schnell war, und nicht so hart. Die haben ja irgendwas gemacht, damit es nicht so schnell wird.
Ja.
Wie fandest du diese Entscheidung?
Ich fand die gar nicht schlecht, weil du hast gerade eben gesagt, es sind ja immer noch Bälle sonst wohin gerollt von den Grüns runter. Also die Grüns waren absolut schnell genug. Aber ich kann mich an Masters in der Vergangenheit erinnern, wo die Grüns letztlich auf eine gewisse Art und Weise unplayable waren. Also wenn du da wirklich auf der Glasplatte versuchst zu putten, das ist sowieso ein Spiel, von dem wir keine Ahnung haben und das völlig das Lichtjahre von dem entfernt ist, was wir unter Golf verstehen. Aber tatsächlich finde ich es irgendwo an einem bestimmten Punkt, finde ich es dann wirklich mehr als grenzwertig, wenn du für 2 Zentimeter, die du vielleicht zu kurz oder zu lang puttest, so bestraft wirst. Vielleicht ist das auf dem Niveau, muss das so sein? Ich finde nicht. Und wir haben die US Open dieses Jahr in Shinnecock, wo wir bei der letzten US Open genau die Situation haben, wo der Platz auch unplayable war. Also wir werden da jetzt wahrscheinlich während der oder vor der US Open nochmal drüber reden, über dieses Thema, wie schnell machst du einen Platz, wie schwierig machst du einen Platz, sodass er challenging ist, dass er aber auch Chancen zulässt. Und ich fand, was du gerade gesagt hast, das haben sie gestern richtig gut hingekriegt. Es war nicht immer, noch immer nicht einfach, auf Grüns zu putten, aber die waren vorhersagbar, die waren predictable. Du wusstest im Grunde, wenn du den richtigen Punkt triffst, dann liegt das Ding einigermaßen. Und wenn du den Speed nicht drauf hast oder wenn du zu viel Speed drauf hast, ja, dann läuft er dir runter. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wir haben gesehen am Anfang, was sie alle für Probleme hatten. Sind alle zu kurz geblieben. Also selbst solche Professionals von dem Kaliber brauchen irgendwie 7 Loch, um sich darauf einzustellen, dass der Platz sich langsamer spielt. Und wir wissen von Augusta National, dass die Trainingsanlagen, die Putting Green und alles in dem perfekt selben Zustand wie der Platz ist. Und trotzdem haben sie es nicht geschafft, sich da vom ersten Loch an darauf einzustellen. Das fand ich bemerkenswert.
Apropos Zustand, hast du den Zustand von der Drop Zone gesehen? Besser als deutsche Greens.
Ja.
Wahnsinn, ey.
Ja, außer bei Bleschi
Ja,
in
bei Blechi, außer bei
Green
Blechi.
Hill, ne?
Aber ich konnte ja gar nicht glauben, wie die in die Drop Zone gegangen sind und
Ja.
quasi wie ein Grün. Es gab ein paar Kommentare von den Spielern, auch über das 11. Grün, was ja neu angelegt war, weil sie das
Ja.
ja verloren hatten und dass das langsamer war als alle anderen. Das hat man ja gestern auch bei Scheffler und bei Rory gesehen, dass sie da zu kurz waren. Glaubst du, dass das Pairing von Scotty gestern mit Haoto Lee, der 212 geschossen hat,
Ja, mit seiner 10.
ein Nachteil war für Scotty, wo er dauernd warten musste? Oder glaubst
Na,
du, das beeindruckt ihn nicht?
was beeindruckt? Also in meiner Wahrnehmung beeindruckt die das nicht. Also wenn ihm das beeindruckt, dann würde es mich wundern. Was beeindruckt ihn nicht? Das kann immer mal passieren, ob bei anderen Turnieren, da wird über Regel diskutiert, über Regelauslegung diskutiert, da werden Bälle gesucht. Da haben wir ja auch gestern gesehen, die letzte Gruppe, McIlroy und Cameron Young, mussten auch an einigen Abschlägen warten, bis die Greens frei waren oder bis die Flavors waren. Nein, das darf die einfach nicht beeinflussen. Das darf die nicht beeinflussen. Und ich glaube auch nicht, dass das der Grund ist, warum Scottie Scheffler es dann am Ende nicht geschafft hat, kann man nicht sagen. Ich glaube, dass das mit Haotong Lee wahrscheinlich sogar irgendwie, wenn Scotty nicht so in seinem Tunnel ist, vielleicht sogar eine ganz witzige Nummer gewesen
Ich glaube,
ist.
die waren zusammen in einer Gruppe, als Scotty die Open gewonnen hat.
Das glaube ich auch. Ja, ich
Das
erinnere mich, aber bin nicht sicher,
muss
ja.
eine eigentlich gute Erinnerung gewesen sein.
Oh, und dass der dann da die Zehn da sich auf die Scorecard nagelt, ja, mein Gott.
Und da
Das
jedes
kann halt
Mal.
passieren. Da bist du als Flightpartner, ja, bist du halt, hast du halt die Karte, ne? So ist halt.
Und jedes Mal, wenn sie Scotty gezeigt haben, weil er hat nicht so einen guten Schlag gemacht, dann lag Haotongs Ball tot am Stock. Irgendwie.
Ja.
Den haben sie nicht gezeigt. Zwei Schläge fand ich besonders interessant. Einmal den Chip von Cam Young auf der 8.
Ja.
Den von rechts vom Grün. Und alle haben, oh, hat ihn da so in den Berg, in den Hang
Ja.
geknallt. Und dann kam er runtergerollt und lag 10 Zentimeter vom Loch.
Ja.
Selbst die Kommentatoren haben es erst nicht geschnallt, dass das Absicht war.
Ja.
Diese Kreativität sieht man ja wirklich nur auf Augusta. Und dann, ich fand beide Schläge von Rory und von Cameron auf 12 richtige, aggressive, mutige Schläge, die die anderen
absolut
nicht hingekriegt haben. Nicht? Und wir haben auch darüber gesprochen, das Grün ist ja unheimlich, unheimlich schmal, da hinzukommen. So, was wollte ich noch mit dir besprechen? Viele, 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 viele Sachen.
Oh, ja.
Wir müssen ganz kurz über die Mode in Augusta sprechen. Und die Sachen, die mich immer noch bewegen, sind erstmal dieser komische helle Grünton, den sie alle am Donnerstag anhatten.
Ja.
Und dieses hellgrün, keine Ahnung, welche Farbe, was für eine Farbe das war.
Ja.
Barbie Mac in den mintgrünen Tarten oder was immer das
ja,
war.
Ja, ja. Das ist die Reminiszenz an Augusta, an das Grün. Ich meine, das hast du ja rund um die Fairways am Publikum auch gesehen. Alle in Mint, in Lindgrün, in was nicht grün, in luftigem Grün. Ja, das ist ein ganz spannender Sidekick zum Thema Augusta. Augusta National und das Masters haben tatsächlich eine Art von Country Club Mode-Revival hervorgerufen. Da werden in den USA, werden in den Lifestyle-Magazinen seitenweise wird da sich ausgelassen über diese Mode, die jetzt durch Augusta National und das Masters und dieses vielleicht mittlerweile auch etwas jüngere Publikum, was teilweise dort ist, kann man ja auch sehen, jetzt populär wird. Also die gerade bei den Ladies spannend spannend zu sehen, während die Kerle da immer noch rumlaufen mit ihrer obligatorischen Basecap, wenigstens der eine hat eine angehabt, eine gelbe mit Egg Salad drauf, das war ja doch
geil.
Witzig,
das fand ich
großartig, ja, aber ansonsten laufen die alle rum mit ihren Polos, Club-Polos oder und ihren Basecaps. Aber gerade bei den Damen, das muss ich mal sagen, und das finde ich auch durchaus komplimentierwert, da waren schon ein paar modische Hingucker, wo du sagst, wow, klasse, sieht toll aus, ist so das typische, erfüllt jedes Klischee, was der Golfsport noch hat, aber trotzdem, ich fand es teilweise sehenswert.
Ja, bis auf diese Dad Pants und Grandpa Pants.
Ja, darüber
von
geht gar
Jason Day und von Tommy Fleetwood.
Tommy Fleetwood, ja.
Wie der Augusta Gartenzwerg sah der aus in diesen Pants.
Ja,
das war
richtig
schon,
ähnlich.
Schon sehr spannend.
Ja. Was kommt davon, wenn man sich zwischendurch im Pro-Shop einkleiden muss? Also bei Tommy Fleetwood. Bei Jason Day ist es ja Methode. Der kriegt die Sachen ja von seinem Outfit-Sponsor. Und das kann man, also ich bin da auch kein Riesenfreund von. Ich bin da auch eher so entweder der Sportive oder der Casual-Smart-Verfechter oder halt tatsächlich der Sportive mit diesen Jogging-Pants, da kann ich gut mitgehen. Da gibt es mittlerweile tolle Modelle. Und weite Teile von dem, was Jason Day anzieht, sagen wir mal so, als Werbegag tun die ja ihren Zweck. Wir reden alle drüber.
Ja, so. Das stimmt. Das stimmt. Ich meine, okay, Polo, Ralph Lauren, was der da für die Ryder Cup-Jungs entwirft.
Ja.
Auch, Sergio und Bobby Mac mit ihren Outbursts. Sergio, wie er seinen Driver zerschmettert und Bobby Mac, der überall die Finger fliegen lässt. Sieht man ja auch nicht oft. Und dann stehen sie noch nicht mal dazu und entschuldigen sich irgendwie bei den Members oder was immer da man machen muss. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Und dann war deiner Meinung nach das Publikum auch ein bisschen wilder als sonst. Man hat mehr Zwischenrufe gesehen. Man sieht immer noch, wenn ein Ball irgendwie in die Gallery geht, dann rennen die nicht alle zum Ball hin, sondern gehen alle vom Ball weg.
Ja.
Im Gegensatz zu anderen Turnieren. Aber hast du ein bisschen das Gefühl gehabt, und wir hatten erwähnt, dass Kevin Hart zum Beispiel beim Par-3-Contest dabei war, dass das von den Jungs in Augusta ein bisschen mehr toleriert wird, dass es da ein bisschen
ja, ganz offensichtlich
wilder wird?
Ja, also da gibt es ja eine Menge Kritik an dem Auftritt von Kevin Hart und von Jason Kelce beim Par-3-Contest. Also nach dem Motto, lass mal mit dem Klamauk da sein, das braucht's nicht. Ich fand es auch, gerade gestern fand ich schon auch ein paar Zwischenrufe oder auch der generelle Geräuschpegel war höher, als man das in Erinnerung hat. Hier fällt mir in dem Zusammenhang, dass Cameron Hart sei schon, dass Cameron Young ja gesagt hat, er sei sich sehr bewusst, dass er nicht der Fanliebling ist in der Final, in der, im, im Finalen, in der finalen Spielgruppe mit Rory. Also ja, ist mir auch so vorgekommen, dass es ein bisschen lauter war, dass es ein bisschen mehr Rowdy-mäßig war, immer noch im Vergleich zu Phoenix oder auch Bethpage mit dem Ryder Cup. Kann man überhaupt nicht vergleichen, es wäre eine Beleidigung für das Publikum in Augusta, aber ja, ist mir so vorgekommen. Und noch ein Wort zu Sergio und zu Bobby Mack. Du weißt, ich bin Westküsten-Fan Schottland und jeder, der von der Westküste kommt, ist erstmal per se mein Freund, aber ich fand es, sowas kann einem vielleicht rausrutschen. Ich finde es nicht mal das. Ich bin keiner von denen, die auf dem Golfplatz fluchen. Und wenn, dann fluche ich nach innen und freue mich nach außen. Also das mit dem Finger muss man nicht machen, aber dann hinterher noch diese Nummer mit dem Zwerg da abzulassen, mit diesem KI-generierten Zwerg, der auch wieder den Stinkefinger zeigt und das zu posten, finde ich einfach kindisch und lächerlich. Und da fällt mir dann ein, dass Bob Mack vor nicht allzu langer Zeit über sich gesagt hat, er sei nicht die hellste Torte auf der Kerze, aber Golf spielen, das könne er. Vielleicht sollten Sie ihm doch bei gelegentlich noch ein paar Benimmstunden mitgeben, ein paar Etikettestunden. Und was Sergio betrifft, das ist für mich unentschuldbar. Der soll sich von mir aus den Schläger selbst um den Schädel hauen, das ist mir völlig egal. Aber wenn ich sehe, wie der da auf dem Abschlag rumhackt und den Abschlag da halb verwüstet, diese Kühltruhe da verwüstet. Also wenn ich Augusta National gewesen wäre, ich hätte ihn rausgeschmissen. Ganz ehrlich. Das geht, das ist einfach nicht. Es geht. Wir wissen das von Sergio Garcia, dass er diesen Jähzorn hat. Witzigerweise auch noch im Flight mit John Rahm, der ja auch so ein Vulkan sein kann, der ja auch schon mal so hoch geht. Also, dass sie es da mit einer Ermahnung belassen haben und das finde ich, find ich sehr großzügig.
Diese neue Players Lounge.
Ja.
Was ist das denn wieder für ein Teil,
Ja.
wie sie die da rauslaufen lassen? Und es gibt es noch mal eine ganz andere Dimension, und die
Gibt
Amerikaner
eine, ja.
genießen das ja auch.
Das ist wirklich toll und das bringt uns zu einem schönen, genau ein gutes Stichwort. Sind wir dann wieder bei McIlroy, der gestern ja bei seiner Siegeransprache erzählt hat, dass die Masters-Woche mittlerweile die Lieblingswoche seiner Tochter Poppy ist. Entweder wegen des Par-3-Contests, weil sie ja da selber mitputten darf, oder weil es in dem Player Service Building All You Can Eat Ice Cream gibt. Und die Kleine sitzt da und hört sich das an und wird ganz verlegen und schlägt so die Hände vorm Gesicht zusammen, als ihr Papa sie sozusagen da outet als Dauereisesserin. Das war so zauberhaft, das mit anzusehen. Und das waren für mich, ich muss es jetzt schon mal vorweg schicken, das waren schöne Bilder zum Abschluss dieses Turniers. Rory hat uns wieder durch jedes Wellenbad gejagt. Und hat es wieder richtig spannend gemacht. Oder wie sagte einer, es wird nie langweilig, wenn er spielt. Und schon gar nicht in Augusta beim Masters. Aber diese Bilder zum Schluss auch mit seinen Eltern, das, was da wieder von ihm abgefallen ist, wie er das wieder zelebriert hat. Und das hat mich, gebe ich gerne zu, das hat mich getoucht.
Und ich meine auch, wie er immer in Interviews gesagt hat, er hat sich dann auf dem Platz, wenn es knifflig oder eng wurde, hat er sich zu sich selbst gesagt, du hast schon eine Green Jacket gewonnen. Das fand ich auch faszinierend, dass er dann diesen Gedanken hat. Das zeigt, wie viel 17 Jahre er hinter der Jacke hergerannt ist, was das letztes Jahr für ihn bedeutet hat. Und dann jetzt mit seinem B-Game, sage ich mal, das zu gewinnen, und für Scotty 12 Schläge hinten nach 2 Runden noch daran zu kommen, war schon was ganz Besonderes. Viele waren enttäuscht oder überrascht, dass Bryson an der Cut gescheitert ist.
Ich nicht.
Du nicht? Ja, okay, ich
Wir
auch.
haben ihn alle auf dem Favoritenschild mitgehoben, gar keine Frage. Also ich widerspreche mir gerade.
Ja.
Wir haben ihn alle mit auf den Favoritenschild gehoben nach seinen zwei
Ja,
Siegen
die
auf dem.
Bookies ja auch.
Bitte?
Die
Die Bookies
Bookies.
auch. Und da haben wir uns dann brav angeschlossen, also ich mich zumindest.
Ja.
Bei unserer Außenseite haben wir jetzt auch nicht gepunktet. Du kamst noch mit Cam Young, das weiß ich. Zum Schluss hast du noch Cam Young erwähnt. Den hätten wir nämlich beinahe vergessen in
Genau.
unserer Preview. Also du bist ja jetzt ganz, du bist ganz vorne, bist mein Hero.
Ganz, ganz vorne.
Aber ganz, ich finde ganz spannend die Diskussion, die jetzt tatsächlich natürlich wieder angeschubst von Brandel Chamblee einsetzt über die Wettbewerbsfähigkeit und Wettkampfhärte der Liv-Spieler, die ja alle, mit einer Ausnahme, Tyrrell Hatton, aber der turnt ja zwischendurch immer auf der DP World Tour rum und hat da richtig Wettbewerb und hat da richtig Competition. Das finde ich spannend und ich finde es total spannend, dass ein Bryson DeChambeau nicht aus dem Bunker kommt, zweimal, richtig. Und ich finde es total spannend, was auch immer da ist. Und ich finde es extrem, extrem interessant, dass ein John Rahm jetzt auf die Idee kommt, dass er sich vielleicht doch aufs Masters ein bisschen anders vorbereiten muss.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, ich hatte Hatton to miss the cut, weil ich gedacht habe, sein Spiel passt nicht zu dem Platz. Aber er hat ja als Hothead ziemlich viel cool bewiesen
Ja.
und war mittendrin am Sonntag, nicht? Das darf man auch nicht vergessen.
Richtig.
Was habe ich noch? Hast du auf Deutsch oder auf Englisch geschaut?
Ich habe auf Deutsch geschaut. Also erst Early Coverage auf Englisch und dann auf Deutsch.
Ah, okay. Also ich habe auf Englisch geschaut und manchmal auch beides gleichzeitig auf zwei verschiedenen Geräten. Und ich muss sagen, was Sky Deutschland da abgeliefert hat mit diesem Masch oder Dasch wieder, oder ich weiß nicht, wie der heißt, und Florian Fritsch, war auf jeden Fall schon ein Upgrade, sage ich mal, von dem, was sie mit Kollegen Heisele etc. da letztes Jahr gemacht haben. Und du weißt, ich liebe meine Dottie Pepper, die einfach Sachen erzählt, die wir nicht sehen.
Ja.
Die wir nicht sehen. Ja. Vielleicht sagt ein deutscher oder auch ein englischer Sky-Kommentator, oh, der Ball liegt auf eine gute Back of the Green, gute Position, bla bla bla. Und Dottie sagt nur, that was a pitching wedge. Sachen, die vielleicht nicht für alle interessant sind, ja, aber dieses Talent, und leider haben wir solche Leute nicht. Nicht, dass ich sage, wir haben irgendwelche Leute und die nehmen sie nicht. Nein, 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 ganz im Gegenteil. Diese Kunst zu erzählen,
Ja.
was wir nicht sehen, die vermisse ich bei den Deutschen immer noch ein bisschen.
Ja, aber da muss ich jetzt auch mal eine Bresche für die deutschen Kommentatoren oder ein Land
Endlich.
die deutschen Kommentatoren brechen. Woher sollen sie es denn auch wissen?
Ja.
Also, wir haben da gehört, Florian Fritsch hat mal irgendwann als College-Spieler hat er Augusta National gespielt. Das, was er von damals als Information hat, das gibt er weiter. Das fand ich teilweise durchaus interessant, was er da erzählt hat. Ansonsten ist es Flo Bauer, der wie viel Masters auch immer als Medienmensch gecovert hat, der kann ein bisschen was erzählen. Aber keiner hat diesen Platz, so wie er jetzt ist und unter diesen Turnierbedingungen jemals gespielt. Dottie Pepper wahrscheinlich auch nicht, aber die kennt genug Leute und hat genug Insiderwissen über das Golfspiel in den USA und auf dem Niveau. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema, was du gerne zitierst, wenn du den Bundestrainer zitierst. Wir haben in Deutschland nicht dieses Niveau an Plätzen, nicht dieses Niveau an Competition. Das beantwortet eine Menge Fragen, aber das beantwortet auch die Fragen, warum eine Dottie Pepper oder andere in den USA mehr Insights über einen Platz wie Augusta National erzählen können, weil die generell bei Turnieren unterwegs sind, die auf einem völlig anderen Level von Platz, von Design, von Spielstärke, von Skills, von was weiß ich, Shotmaking stattfinden als hier bei uns. Also da will ich den Kameraden vom Fernsehen überhaupt keinen Vorwurf machen. Die Amerikaner oder auch die Engländer haben dort einfach den Vorsprung derer, die vor Ort sind, die teilweise selber dort gespielt haben oder so vernetzt sind, dass sie 1A-Informationen haben.
Also, meine Damen und Herren, ein Lob für Sky Deutschland im Radio gab es in 5 Jahren auch noch nicht.
Siehste.
The Return of Max Homer.
Ja.
Ja, das hat mich gefreut und überrascht hat es mich auch. Es gab ein paar Kommentare von Experten über Rory's Caddy.
Ja.
Dass er ja eigentlich nur die Tasche trägt, im Gegensatz zu anderen Caddys. Ich meine, Cameron Young hatte seinen College-Roommate, mit dem er zusammen auch Golf gespielt hat im College, dabei. Andere haben wirklich professionelle Caddys, die wirklich was leisten. Denkst du, Rory braucht kein Caddy, der ihm hilft, sondern nur einer, der ihn so ein bisschen kennt und ein Freund ist?
Also erstens muss ich mich da selber an Ohrläppchen ziehen und sagen, ich war auch bei denen, die gesagt haben, als es zwischendurch bei Royal nicht lief, vielleicht liegt es am Caddy, vielleicht sollte er sich wieder Experienced Caddy holen, so wie er mal einen gehabt hat. Das ist weg. Ich glaube, dass Harry Diamond genau das ist, was Rory McIlroy braucht an der Tasche. Der ist ruhig, der sagt nicht viel. Ich glaube, dass McIlroy auch keiner ist, der sich vom Caddy Entscheidungen sozusagen, na, diktieren eh nicht, aber empfehlen lässt. Der weiß genau, was er machen muss. Und er weiß auch genau, welche Fehler er im Zweifelsfalle bewusst eingeht oder nicht bewusst eingeht oder welches Risiko er bewusst eingeht. Es wird ja immer davon geredet, da hätte Harry ihm dies und das und jenes von abraten sollen. Erinnere dich an vergangenes Jahr an diesen unfassbaren Schlag um die Ecke, mit der er vergangenes Jahr das Masters gewonnen hat, dieser Shot of the Century, ja, den er da gemacht hat. Da hat ihm Harry Diamond gesagt, leg lieber aufs Fairway vor.
Ja.
Und McIlroy hat gesagt, nee, ich hab den Schlag.
Ja.
Ich spiel den Schlag.
Ja.
Und das macht er. Und dieses Ding geht seit der Zeit, geht alle 2 Wochen um die Welt gefühlt. Also das heißt, ob ein Caddy dann immer die richtige Entscheidung empfiehlt, ist sowieso fraglich. Nein, ich glaube, die beiden sind einfach ein eingespieltes Team. Die vertrauen sich blind, die kennen sich ewig lange. Das sind Kinder, Freunde aus Kinderzeit, Trauzeuge, Best Buddy, was auch immer. Das ist alles schon, hat auch schon seine Richtigkeit.
Ja, und genau das. Ich meine, wenn Caddy etwas sagt, lay up, und der sagt, no, ich mach den Schlag. Sowas würde ein Michael Greller oder ein Billy Foster ja auch nicht lange mitmachen.
Ja,
genau.
kommt dazu, ja.
Dann fragen Sie sich, was machen wir eigentlich hier? Und man erkennt sich ja auch immer auch selbst ein bisschen, wenn man die Masters guckt. Für mich persönlich war es, dass ich ungefähr so gehe wie Cameron Young. Dass mein Kopf auf dem Golfplatz ungefähr ist wie der von Jordan Spieth. Und dass mein Golf so ist wie der zweite Schlag von Hao Tong Li auf der 15 in Runde 3.
Genau.
150 Yard getoppten.
Ins Wasser.
Ins Wasser.
Ja.
Hast du dich auch wieder erkannt irgendwo?
Ich erkenne mich bei jedem Spieler zwischendurch wieder, wenn durch die Gegend irren. Ja, das ist witzig. Du hast eigentlich alles gesagt dazu. Ich überlege gerade, ob ich noch einen draufsetzen kann, aber nee, fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein. Doch, manchmal gehe ich wie Colin Morikawa.
Ja, apropos Colin Morikawa, ja.
Genau, den habe ich auch noch die Kurve gekriegt, um Colin auch nochmal ins Spiel zu bringen. Ich weiß, dass du mit seinem Coach gesprochen hast.
Ja.
Aber ja, manchmal fühle ich mich auf dem Platz so, wie Colin Morikawa gestern ausgesehen und gegangen ist. Und dann spielt der Kerl 5 Birdies in Serie auf der Second Line. Das ist unfassbar. Also ich meine, ja.
Ja. Ja, Rick Sessinghaus hat gesagt, er hat noch nie gesehen, wie jemand so viel Grit gezeigt hat. Und das deutsche Wort für Grit kennst du und nicht ich. Durchstehungsvermögen war es?
Durchhaltevermögen, ja.
Durchhaltevermögen.
Ja.
Und ja, die 5 Birdies hintereinander. Und ich denke, aber was wir von diesen Masters wirklich gelernt haben, ist, dass dieser Zweikampf zwischen Rory und Scotty die nächsten, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Jahre dominieren wird. Ich meine, es ist Jack gegen Arnie. Es ist Jack gegen Tom Watson. Es ist Tiger gegen Phil.
Ja.
ist etwas, was Spieth und JT nie auf die Reihe gekriegt haben.
Richtig.
Und jetzt haben wir diese zwei, die wirklich das Spiel dominieren. Jedes Mal, wenn die Scotty war, war gar nicht da. Hat schlecht gespielt, bla bla bla. Und dann, wenn es drauf ankommt, 12 Schläge hinten nach 36 Löchern, ist er da. Ja? Und,
genau.
Und die anderen, wenn die, und ich, was ich auch, was mich überrascht hat und gefreut hat, ist, wie viele von den Spielern auch nach, man hat es während der Runde gesehen, aber die es auch nach der Runde zugegeben haben, dass sie die Scoreboards intensiv beobachtet haben.
Mhm.
Wenn sie dann sehen, wie ein Scotty Scheffler sich nach oben arbeitet, dann fanden noch mal drei raus aus dem Turnier.
Ist das schon ein psychologisches Momentum, wo du sehr schwer dran trägst? Ja, absolut. Und da sind wir dann auch wieder bei der Resilienz eines Rory McIlroy, der die nicht nur zeigt bei seinem eigenen Spiel, wenn er Fehler macht, einfach weiterzumachen. Das hat er vergangenes Jahr bewiesen, das hat er dieses Jahr bewiesen. Letztlich beides Male auch irgendwo mit Ach und Krach. Aber alleine hat er gesagt, alles kommt zu dem, der warten muss, alles kommt zu dem, der warten kann. Das gilt sowohl für die lange Zeit bis zum ersten und jetzt bis zum ersten Masters-Sieg, aber es gilt auch für das, was auf dem Platz Loch für Loch passiert bis zur 18. Dieses fürchterlich strapazierte Begriff, geduldig spielen, stick to the plan, mach dein Ding, bleib in deiner Routine. Du siehst auch, Rory hat auf dem Scoreboard gesehen, dass dann Scotty Scheffler hinter ihm her rennt und ihm immer näher kommt. Und er lässt sich halt davon nicht aus der Ruhe bringen, so wie alle anderen, weil er weiß, ich kann es durchziehen, auch wenn ich nicht mein A-Game habe. Und ich bin in der Lage, einem Scotty Scheffler Paroli zu bieten. Jetzt können wir es hochdrehen und sagen, ich stelle dir vor, die beiden hätten noch ein Playoff mit zusammengespielt oder gegeneinander gespielt. Und das ist der Unterschied. Und dann sind wir wirklich an dem Punkt, wo wir sagen, die können alle unfassbar gut Golf spielen.
Ja.
Aber der Kopf, da sind wir wieder bei diesem kleinen Unterschied. Ja, Scheffler ist, der kann dies besser, McIlroy vielleicht das besser und. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile, aber der entscheidende Faktor zwischen solchen Kalibern ist das, was in deren Kopf stattfindet.
Ja.
Ob die sich sagen, ich habe schon ein Green Jacket und egal, was ich hier für Schüsse mache, ich gehe nachher ins Clubhaus, ziehe mein Jacket an und nehme ein Kaltgetränk und alles ist gut und ich hatte einen schönen Tag. Oder wie auch immer, oder den Angriff eines Scotty Scheffler über sich ergehen zu lassen oder zu akzeptieren und trotzdem weiterzumachen und nicht zu kollabieren. Das hat er ja auch schon oft genug gemacht in anderen Konstellationen. Das finde ich eine der bemerkenswerten, für mich der bemerkenswerten Erkenntnisse aus diesem Masters.
Ja, und man merkt, dass Spieler wie Ludwig Åberg und Victor Hovland und vielleicht auch Tommy und Fitzpatrick, dass die noch nicht so weit sind, da wirklich ihre Topleistung abzurufen. Einer, der es anscheinend fast immer schafft, ist Justin Rose, der wieder mit im Spiel war. Nicht zwei Schläge Vorsprung. Mit jetzt 45 Jahren. Er hat ja gesagt, see you next year. Ich werde an die Tür klopfen, solange bis sie aufgeht. Aber irgendwann ist auch da mal Schluss, denke ich. Aber auch wieder extrem beeindruckend, wie der mit den Jungen mithält.
Absolut, absolut, ja. Absolut. Ja. Das ist zum Beispiel auch etwas, was das Masters für mich dann doch auszeichnet. Du weißt, mein Lieblingsmajor ist natürlich die Open Championship, alleine weil sie auf Linksgolfplätzen gespielt wird. Aber was mir beim Masters immer wahnsinnig mich beeindruckt, ist diese hohe Emotionalität, die bei diesem Turnier mitschwingt, die mich als Zuschauer selbst als eigentlich der Neutralität verpflichteter Sport- und Golfjournalist, die ich spüre, die ich auch empfinde und die ich auch bei den Protagonisten erlebe und natürlich bei einem Rory McIlroy besonders. Es gab einen wunderschönen Satz aus der Berichterstattung von The Athletic von der Kollegin Gabby Herzig, die gesagt hat, das erste Green Jacket hat Rory McIlroy für die Welt gewonnen und das zweite jetzt für sich und seine Familie, also für die McIlroys.
Hm.
Und das ist genau das, was wir da gestern Nachmittag und gestern Abend erlebt haben.
Das ist ein super Schlusswort und ich denke, wir trauen ihm alle zu,
Absolut.
ein Threepeat hinzulegen. Ein Shoutout auch noch an, an Shane Lowry, der gestern am wärmsten Tag des Turniers ganz in Schwarz gekleidet war. Eine sehr gute strategische Entscheidung, um den Hinternschweiß zu verstecken.
Genau, und auch entsprechend geschmolzen ist auf seinem, in seinem Spiel und auf, sein, auf seiner Scorecard, genau.
Das ist er. Man kann es kaum erwarten bis zum nächsten Jahr, aber wir haben ja dieses Jahr noch viel vor mit den anderen Dry Majors und mit dem Solheim Cup.
Kommt auch noch, ja.
Kommt noch viel auf uns zu. Michael, vielen herzlichen Dank für diesen Short Notice Masters Wrap. Deine Insights und deine Meinung und vor allen Dingen dein Lob für Sky sind. So, ups, da sind wir wieder. Hallo, kleiner Power Surge hier in Niedersachsen, so wie mein Putting, wenn ein 3-Meter-Putt 3 Meter zu lang ist. Wir waren gerade dabei bei den Commercials. Und zwar, du warst bei Callaway.
Ich war bei Callaway und wenn du schon dieses Thema Commercial ansprichst, dann muss man tatsächlich sagen, wie unfassbar peinlich es ist, dass der Schlägerhersteller aus Karlsbad, der mit C anfängt, in seinen Werbespots als Presenter oder was auch immer und gefühlt 300 Mal zeigt, wie man eine Pitchmarke nicht ausbessern soll. Ja. Die völlig falsche Art und Weise. Da hebelt irgendeiner an dieser Delle rum. Das tut mir weh, wenn ich das ansehe. Das ist wirklich fürchterlich. Eine Pitchmarke wird nicht gehebelt, da werden die Ränder nach innen gedrückt und die wird geschlossen. Kann man sich alles angucken. Und dass sowas dann auch immer weiter läuft, da mussten sich ja sogar die Sky-Moderatoren für entschuldigen, zu Recht, die können nichts dafür, zu Recht insofern, weil das natürlich auch noch ganz andere, eine Menge Leute gesehen haben, gesagt haben, was ist eigentlich mit denen los bei Callaway, haben die den Schuss nicht gehört. Jo, also das war schlichtweg peinlich.
Ja, das war peinlich, aber wenigstens haben sie jetzt einen, der halbwegs den Namen der Firma aussprechen kann. Ich fand die dauernde Reklame von Rolex unterirdisch. Braucht keiner. Aber was mir sehr gefallen hat, war die Reklame von Titleist, wo der Vater mit der Tochter spielt und dann die Tochter anruft und sagt, dass er zu Hause angekommen ist. Das fand ich eine sehr gute Commercial. Es hört sich an wie der Super Bowl, wo wir
so ähnlich, genau.
Nur noch wegen den Commercials schauen. Okay, meine Damen und Herren, entschuldigen Sie die Störung. Das wird alles zusammengeschnitten von unseren Experten hier hinter den Szenen. Michael, mein Lieber, vielen herzlichen Dank.
Von Herzen gern, mein Lieber.
Wir sehen uns bald und ich freue mich auf unser nächstes Gonzo. Meine Damen und Herren, to the Linksland.